Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Ich freue mich immer, hier zu sein. Und die Anita hat es schon richtig gesagt. Heute ist Palmsonntag, also noch eine Woche bis Ostern, noch eine Woche bis zum ganz großen Fest, noch eine Woche, bis wir wirklich richtig die Kreuzigung und Auferstehung Jesus feiern. Aber trotzdem geht's auch am Palmsonntag schon richtig los. Auch da passiert schon richtig was. Ich weiß nicht, was bei euch jetzt schon so in der letzten Woche vor Ostern im Kopf losgeht. Vielleicht sagt ihr euch schon, jawohl, noch eine Woche, dann ist die Fastenzeit vorbei. Dann wird endlich wieder Schokolade gegessen oder was man eben so gefastet hat. Facebook, vielleicht auch Alkohol, was bei den Leuten eben gerade dran war, ist bei jedem ja ein bisschen anders. Aber dann, eine Woche noch, dann geht es wieder richtig los. Aber noch ein bisschen geduldig bleiben. Noch ist nicht Ostern, noch ist erstmal Palmsonntag, noch sind wir erstmal da und müssen uns noch einen kleinen Augenblick gedulden. Und die Geschichte, die wir heute gemeinsam anschauen, da müssen die Leute auch noch ein bisschen geduldig sein. Also wir sind heute ja beim Palmsonntag unterwegs und ich habe dir dafür den Bibeltext mitgebracht aus Lukas 19. Es ist die Geschichte, wie Jesus in Jerusalem ankommt. Nachdem er dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselsfohlen, genau so, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselsfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführt, fingen all seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, ruf deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Was für ein Text. Ich finde das so klasse, dass da auch schon in der Woche vor Ostern so viel passiert. Und ich stelle mir manchmal die Frage, was waren eigentlich so die Höhepunkte, die die Jünger mit Jesus zusammen irgendwo erlebt haben. Also sicherlich jetzt wir aus unserer Sicht wissen, der absolute Höhepunkt ist, Jesus stirbt am Kreuz und Jesus steht wieder auf, kommt wieder aus dem Grab raus. Aber das war bei den Jüngern ja gerade noch nicht. Die Jünger hatten bisher schon einiges wirklich Beeindruckendes mit Jesus erlebt, hatten bereits erlebt, wie er übers Wasser geht, wie er Blinde wieder sehen macht. Und jetzt erleben sie diesen Augenblick. Sie gehen rein nach Jerusalem und die Volksmengen jubeln ihn an. Sie singen für ihn, es legen Leute ihre Mäntel auf die Straße. Und es kommt endlich dieser Augenblick, wo sie in Jerusalem ankommen. Jerusalem, das ist die Stadt, also das ist die Königsstadt, das ist die Stadt Davids, das ist quasi der Mittelpunkt von Israel. Da muss Jesus natürlich hin, weil Jesus hat schon lange angekündigt, hey, ich werde ein neues Königreich aufbauen. Und darum wissen die Jünger auch hier, Jesus, der muss nach Jerusalem gehen. Und er hatte mittlerweile eine richtig lange Reise hinter sich, also der Weg, den er gegangen ist, von Jericho bis nach Jerusalem, der war nicht wirklich kurz, der ging auch viel berghoch, weil Jericho tiefer liegt als Jerusalem. Aber trotzdem ist diese Reise nach Jerusalem nicht so ein weiterer Abstecher, den Jesus in seinem Leben macht, nicht mal so in ein weiteres Dorf noch rein, wo er auch gute Sachen macht, wo er auch jemanden heilt, sondern Jerusalem, das ist so das Ziel am Ende, ja, das ist der Ort, wo sich der Heilsplan von Gott vollenden wird, wo das Ganze zum großen Finale eigentlich zusammenkommt oder wo das große Finale mit Ostern irgendwo anfängt. Endlich am Ziel, endlich in dieser großen Stadt, endlich in dieser Stadt, wo Jesus sterben wird, wo Jesus getötet werden wird und wo es erstmal aussehen wird. Nicht ein kleiner Abstecher, nicht so eins, danach geht's weiter, sondern wirklich ein bisschen das Ende der Reise in Jerusalem. Und Jesus, der weiß das auch ganz genau, in Lukas Kapitel 13, da hat er auch schon gesagt, Geh und sag diesem Fuchs, dass ich heute und morgen weiter Dämonen austreiben und Menschen gesund machen werde. Und am dritten Tag wird mein Werk vollendet. Ja, heute, morgen und auch am Tag darauf muss ich meinen Weg gehen. Denn es ist nicht möglich, dass ein Prophet Gottes woanders als in Jerusalem getötet wird. Der Jesus weiß schon, er wird in Jerusalem sterben. Er sagt es auch seinen Jüngern manchmal, er kündigt es mehrmals an, hey, ich werde bald sterben. Die Jünger begreifen es so halb, sie checken es nicht unbedingt, dass er sterben wird. Aber Jesus, der weiß bereits, was auf ihn zukommt. Der weiß bereits, wenn er nach Jerusalem geht, dann zieht er da als König ein, aber danach ist es auch irgendwo vorbei. Und das noch Spannendere ist, Jesus weiß jetzt an dieser Stelle ganz genau, was er braucht. Er sagt seinen Jüngern, was er jetzt braucht, und die große Überraschung ist, er braucht einen Esel. Warum braucht Jesus denn da einen Esel? Also ein Esel ist doch wirklich kein Tier, was man in diesem Augenblick haben würde, wo der neue König in die Königsstadt einmarschiert oder eintritt. Da passt doch irgendwie ein Esel nicht so richtig rein. Ich meine, das ist der Mann, der 600 Liter Wasser in Wein verwandelt, der den toten Lazarus wieder auferweckt. Warum kommt der mit einem Esel in die Stadt hineingeritten? Ein Esel ist ja eigentlich eher ein Tier, was, ich sag mal, nicht so wirklich beliebt ist. Also machen viel Krach, riechen auch ein bisschen, sind so nicht wirklich die äußerlich schönsten. Ich sage nur Stichwort Eselsohren, ist nicht so das Schönste, was ich irgendwo vorstellen würde. Aber trotzdem nimmt Jesus das. Wenn ich jetzt zu einem von euch irgendwo sagen würde, du bist ein Esel, das wäre für keinen Kompliment. Selbst wenn ich irgendwie sage, hey, du bist ein richtig toller Esel, ein richtig starker Esel. Nee, ich habe dir immer noch gerade gesagt, du bist ein Esel. Also da ist irgendwas, passt da nicht. Wie kann der da einen Esel brauchen? Und ich will ein bisschen auch zum Ausdruck kommen, dass der Esel bei uns vielleicht zu negativ bewertet ist, dass wir eher ein negatives Bild von dem Esel haben. Ich meine, ich selber würde zu mir auch sagen, oh Hannes, du Esel, wenn ich mal wieder irgendwie einen Geburtstag von dem Jugendlichen vergessen habe, dem zu gratulieren, sage ich mir auch, ah, Hannes, du Esel, was hast du da wieder verbockt? Wir kennen das irgendwo, wir nehmen den Esel immer als negatives Bild. Und dabei haben wir eigentlich auch ein paar bekannte, tolle Beispiele für Esel. Also wenn ihr mal überlegt, wo man sonst so aus Film, Fernsehen und Büchern Esel kennt, es gibt zum Beispiel den berühmten Esel Ia aus Winnie Pooh. Der ist zwar ein bisschen traurig drauf immer, hat nicht so die Stimmungskanone dabei, aber für seine Freunde ist er da. Wenn es seinen Freunden schlecht geht, dann ist er für seine Freunde da. Weil mit Trauer kennt er sich irgendwo aus, der liebe Ia. Oder auch die Bremer Stadtmusikanten, da war auch ein Esel dabei. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, mit dem Esel bei den Bremer Stadtmusikanten, da steht und fällt alles, weil der ist ganz unten. Also wenn der nicht da wäre, dann wäre das Fundament irgendwo weg, die Basis wäre einfach nicht da, der ist wirklich wichtig. Und dann gibt es noch einen ganz berühmten Esel, den wir sehr wahrscheinlich alle zu Hause haben, aktuell irgendwo in der Kiste eingepackt, der Esel in der Weihnachtskrippe. Der ist da irgendwie mit reingekommen, im Text von der Weihnachtsgeschichte steht er gar nicht drin. Trotzdem hat fast jeder einen Esel irgendwo dabei. Ist eine längere Geschichte, muss man ein bisschen mehr ausholen. Hängt damit zusammen, dass in Jesaja im ersten Kapitel schon drin steht, ja, der Ochse kennt sein Herr und der Esel weiß, wo seine Krippe ist und sowas. Und deswegen hat es der Esel irgendwie geschafft, sich so hintenrum in die Krippe reinzuschleichen, durch die Hintertür irgendwo reingekommen. Aber jetzt haben wir dabei. Und jetzt, die meisten Kinder wissen ganz klar, ja, also da in der Krippe, da ist Jesus, der Ochse und der Esel. Und die gehören da alle mit dazu. Und heute, in unserem Text, den wir heute anschauen, haben wir aber wirklich garantiert einen Esel dabei. Da hat Jesus wirklich gesagt, hey, ich brauche jetzt einen Esel. Versetzt euch mal in die Lage der Jünger, die da vielleicht gedacht haben, so, wir gehen jetzt mit Jesus nach Jerusalem und er macht nochmal kurz Halt und sagt, ah, bevor wir weitergehen, holt mir doch bitte noch einen Esel, den brauche ich jetzt irgendwo. Würde mich wirklich interessieren, was die Jünger da gedacht haben. Sie haben es ja schon einige Male erlebt, dass Jesus irgendwo ihnen sagt, hier, mach mal das. Mach mal was ganz anderes als das, was logisch ist. Und es funktioniert irgendwo. Und auch hier ist es wieder so, dass Jesus sehr genaue Angaben macht. Also er sagt, ihr findet das Ding direkt hier in die Stadt rein, links, da ist der Esel. Und wenn jemand fragt, sagt ihr Folgendes und dann klappt das irgendwo. Die Jünger machen es und tatsächlich ganz genau so passiert es. Die Jünger gehen rein, sie finden sofort diesen Esel. Sie kriegen kurz eine Rückfrage, sagen daraufhin, ja, der Herr braucht es. Und zack, haben sie einen Esel. So schnell kann es gehen. Also kannst du ja mal beim Autohändler deines Vertrauens versuchen, hingehen und sagen, ja, also ich bräuchte hier ein neues Gefährt, beziehungsweise der Herr bräuchte hier ein neues Gefährt. Mal gucken, wie der Autohändler reagiert. Dürfte schwieriger werden. Wenn du dir davor ganz sicher bist, dass Jesus dir gesagt hat, geh dahin, da, drittes Autohaus links, das zweite Auto, das darfst du nehmen. Und wenn jemand fragt, sagt der Herr, brauchst du, dann darfst du haben. Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Aber ist mir noch nie passiert. Ich könnte auch mal raus auf den Parkplatz gehen und da einfach rumschauen, welches mir gefällt. Und dann mal hier in der Gemeinde rumfragen, ja, also dieses Auto. Ich habe das Gefühl, der Herr braucht es. Aber wenn ich das nicht wirklich von Gott habe, dann wäre das irgendwo auch falsch. Aber bei den Jüngern klappt das irgendwo. Ich finde es auch spannend, wie wir reagieren würden. Was, wenn wir denn die Leute wären, deren Esel das wäre? Jetzt kommen da plötzlich zwei Kerle her und sagen, schönen guten Tag. Nee, sie sagen gar nichts. Sie kommen her, nehmen den Esel mit und ich muss erst mal fragen, Entschuldigung. Und dann sagen sie, ja, der Herr braucht es. Was ist denn irgendwo auch unser Esel? Also ich habe zu Hause keinen Esel, aber ich habe Dinge, die vielleicht ein bisschen damit vergleichbar sind. Was ist denn der Esel, den Jesus von mir braucht? Was ist denn mein Esel, der zu Hause steht? Was ist denn das, was Jesus irgendwo von mir fordert, wo Jesus möchte, dass ich ihm gebe? Ich meine, Geld, Klamotten, Häuser, Autos haben wir ja alle irgendwo. Kommt da auch manchmal die Anfrage von Jesus, ob wir das teilen sollen? Und was haben wir dann für Jesus übrig? Haben wir das Gute für Jesus übrig oder haben wir die Reste für Jesus übrig? Die alten Klamotten, die Lebensmittelreste, das, was irgendwo halt noch hinten im Schrank mit drin war. Weil ich finde es auch da spannend, Jesus bekommt nicht einfach irgendeinen Resteesel. Das ist nicht irgendein altes Tier, was es gerade noch so schaffen wird, die letzten 300 Meter hoch nach Jerusalem zu machen und dann im Stadttor macht es klapp und das ist vorbei. Sondern das ist ja wirklich ein frisches, ungerittenes Jungtier. Das ist ein ganz besonderes Tier. Und das ist zum einen interessant, weil wir eben schon sehen, Jesus kriegt nicht irgendeinen Rest. Jesus kriegt wirklich was Besonderes. Und zum Zweiten wissen wir auch, so ein unberührtes Tier, das ist für irgendwas Heiliges da. Also im Alten Testament bei den Opfern lesen wir auch, die Opfertiere, das waren die Unberührten, die ohne Fehler, die nicht irgendwo für die Arbeit gebraucht wurden, sondern die wirklich nur für diesen Zweck da waren, die was ganz Besonderes, was Heiliges waren. So ist mit diesem Esel auch, der für Jesus da ist. Jetzt kann man ja immer noch sagen, schön und gut, dass der Esel was Besonderes ist und schön und gut, dass es auch manche liebe Esel gibt, aber wäre nicht irgendwo ein anderes Tier noch besser gewesen? Ich meine, Jesus ist schließlich ein König, ja? Der hätte doch auch mal ruhig auf einem Pferd kommen können. So ein schönes, großes Schlachtross mit Rüstung und allem drum und dran. Ich meine, der König kommt nach Jerusalem. Da muss doch ein bisschen Auftritt dabei sein. Aber nee, ist nicht so. Jesus ist da irgendwo ein ganz anderer König. Der braucht kein Kampftier, der braucht kein Tier mit Rüstung irgendwo, sondern der Jesus, der nimmt ein ganz einfaches Tier. Ja, es ist sogar so, der Jesus, der nimmt ein Lasttier. Also der Esel ist ein Tier, auf dem man Lasten ablädt, auf dem man schwere Sachen ablädt. Und ich finde deswegen, das nochmal viel spannender zu überlegen, unser König Jesus, der reitet auf einem Lasttier nach Jerusalem ein. Also wirklich die Vorstellung, der Friedenskönig reitet auf dem Lasttier in die Stadt, in der er später unsere Last auf sich nehmen wird. Da steckt er auch schon irgendwo drin, dass wir da schon merken, Jesus bereitet sich auf dieses große Ereignis vor. Die Kenner unter euch, die wissen auch, dass sich mit dieser Stelle außerdem eine Prophezeiung erfüllt aus Sacharja 9, Vers 9. Da wird es auch schon angekündigt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitend auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Das musst du dir mal überlegen. Dein König, das ist dein König, der da kommt. Er ist ein Gerechter und er ist ein Helfer. Und er kommt auf einem Esel. Das können wir nicht drumherum reden. Und ich finde es spannend, wie die Jünger und die Leute hier auch reagieren, weil sie holen ihm diesen Esel und sind dann dabei. Aber damit ist nicht fertig. Sie sagen nicht, hier Jesus, da ist dein Esel. Jetzt sind wir mal gespannt, mach mal. Sondern die Jünger wissen, auch mit diesem Esel ist Jesus der König. Und sie legen ihre Mäntel auf den Rücken von dem Esel, bauen Jesus da so einen Sattel quasi drauf. Und Jesus setzt sich drauf, legt los. Und die Leute machen den Weg vor ihm bereit, breiten da auch ihre Mäntel aus, legen später noch Palmblätter mit dazu, deswegen auch Palmsonntag und so. Es wird wirklich irgendwo eigentlich wie ein roter Teppich für den König ausgerollt. Nur halt aus den Sachen, die die Leute direkt da hatten, die Leute direkt in den Händen hatten. Und es geschieht vor allem ohne dass Jesus irgendwo eine Aufforderung dazu macht, sondern die Jünger machen es einfach. Jesus sagt nicht, hier, los, legt mir eure Mäntel hin, hier komme jetzt ich, sondern die Jünger begreifen, hey, da ist unser König auf dem Tier, auf dem er jetzt nach Jerusalem reinreitet. Und ich lege ihm da meinen Mantel hin, weil er es verdient hat, nicht auf diesem Erdboden laufen zu müssen, sondern weil er ruhig auf diesem edlen Zeug laufen darf. Man muss sich auch noch überlegen, die hatten jetzt hier nicht irgendwo Ersatzmäntel dabei. Also die Jünger hatten vielleicht noch zwei Wandermäntel dabei, weil die länger unterwegs waren, aber die normalen Leute, die da rumstanden, die haben ja nicht damit gerechnet, dass heute der Tag ist, wo Jesus kommt. Wenn die da ihren Mantel hinlegen, dann haben die nur noch im Untergewand irgendwo da gestanden und sagen plötzlich, hier, ich lege das alles hin. Ich lege das, was ich irgendwo habe, für Jesus hin. Die Jünger ganz genauso, die sagen hier, das lege ich da jetzt hin, das gebe ich weg, das gebe ich hin zu Jesus. Und auch da finde ich spannend, was wir daraus sehen können, müssen wir vielleicht was bei Jesus hinlegen. Ihr merkt schon, ich will heute ein bisschen durch diesen Bibeltext durchgehen, so mit dem Fokus, was machen die Leute da? Dass wir uns in diese Leute hineinversetzen, die mit Jesus vor Jerusalem sind. Und wie handeln die, wenn ihnen Jesus da begegnet? Was würdest du machen, wenn du zum Beispiel dieser Eselbesitzer gewesen wärst? Oder wenn du eine von diesen Personen da am Wegrand gewesen wärst? Hättest du auch deinen Esel abgegeben? Und hättest du auch deinen Mantel hingelegt und gesagt, jawohl, hier darf Jesus jetzt drüber laufen? In der Menge, die da rumstand, müssen ja auch einige gewesen sein, die schon viel von Jesus gehört haben. Also Jesus war ja mittlerweile schon auch in Israel ein bisschen bekannt, weil man wusste, hey, da ist dieser eine Wanderprediger aus Galiläa, der tut Wunder, der verändert Menschen, der verändert irgendwo Leben. Und jetzt kommt er in diese Stadt. Und dann frage ich mich manchmal, wie viele waren vielleicht da, die echt wussten, hey, das ist Jesus, der kann irgendwas, der kann was verändern. Wie viele waren da schon da, die gesagt haben, okay, der kann was und ich will ihm nachfolgen? Und wie viele waren da, die gesagt haben, er kann was, aber irgendwo weiß ich noch nicht. Glaube ich noch nicht so richtig, bin nicht so sicher, ob ich diesen Weg gehen möchte. Reagieren wir manchmal auch so wie diese Leute, dass wir sagen, ich weiß eigentlich, Jesus kann was, aber trotzdem gehe ich diesen Weg nicht mit. Ich weiß eigentlich, Jesus kann eine Veränderung bringen, aber trotzdem bleibe ich lieber auf meiner Schiene. Und es gibt auch noch eine letzte Gruppe, die mit bei diesem Einzug in Jerusalem dabei ist, die über die wir vielleicht nicht so gern sprechen. Es sind die Pharisäer. Die sind auch mit dabei. Die fühlen sich von Jesus natürlich ordentlich gestört, weil was kommt denn Jesus jetzt hier in ihre Stadt? Was will der da? Die haben die Geschichten auch schon gehört, die haben auch schon gehört, was der in den anderen Ländern alles Mögliche macht, was er getan hat. Und jetzt freuen sich die Leute sogar, wenn der kommt. Das geht doch nicht, das passt nicht, was der macht. Aber sind wir manchmal auch ein bisschen Pharisäer? Also, wenn ich an die Pharisäer denke, muss ich vor allem irgendwo auch daran denken, die lassen sich nicht so gerne in Frage stellen. Die haben lieber gern Recht. Die Kritik kommt nicht so gut bei denen an, das wollen sie nicht unbedingt hören. Und wenn irgendwo Kritik kommt, dann werten wir es lieber direkt mal als Angriff, setzen einen Gegenangriff dagegen, schießen direkt zurück. Unsere Stellung ist uns wichtig, die Stellung der Pharisäer war den Pharisäern mega wichtig. Und auf keinen Fall will man diese Position irgendwo verlieren. Die hat man sich ja hart erarbeitet. Vielleicht sind wir da doch manchmal ein bisschen pharisäerlastig, sage ich mal. Irgendwo haben wir unsere Vorstellung davon, wie unsere Gottesbeziehung aussehen muss. Und zwar ich davon, wie genau meine Gottesbeziehung aussehen muss. Aber eine Beziehung ist ja immer irgendwo auf zwei Ebenen. Und Gott hat auch eine Vorstellung für meine Beziehung zu ihm. Bin ich da auch bereit zu sagen, hier, in die Richtung denke ich auch mit? Oder sage ich, nee, Gott muss in meine Boxen passen. Gott muss in genau die Box reinpassen, die ich für ihn vorsehe. Die Sonntagvormittag-Box, die Samstagabend-Box, da, wo ich für Jesus Platz mache, da ist okay. Aber sonst, Jesus, bleibst du in der Box. Ja, sonst brauche ich dich im Alltag irgendwo nicht. Ich finde das so spannend, dass die Pharisäer da auch Jesus sagen, hier, mach mal ein bisschen ruhiger, wir wollen das alles nicht. Aber Gott ist zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr aufzuhalten. Also Jesus sagt es ganz deutlich, wenn meine Jünger schweigen würden, dann würden die Steine anfangen zu schreien, weil Gott hier bereits diesen ewig langen Heilsplan in die Vollendung setzt. Aber jetzt können die Pharisäer gar nichts mehr machen. Es wird dazu kommen, dass Jesus stirbt und es wird vor allem dazu kommen, dass Jesus wieder aufersteht. Und da kann man nichts mehr dran verändern. Jesus wird an dieses Kreuz gehen. Das Spannende ist eigentlich, die Pharisäer beteiligen sich quasi mit am Gottesheilsplan, weil sie werden dafür sorgen, dass Jesus ans Kreuz geht. Man könnte jetzt auch, wenn man ein bisschen frech sein möchte, sagen, in der Geschichte lesen wir von mehr als nur einem Esel, der gebraucht wird, damit hier Gottes Heilsplan erfüllt wird. Und die ganzen Leute sind dieser Geschichte mit dabei. Die Leute, die einen Esel haben, die Leute, die am Wegrand stehen, die Leute, die Mäntel haben, die Leute, die Pharisäer sind und sich sicher sind, was sie wissen, was sie wollen, was sie sonst irgendwo haben wollen. Alle mit dabei, die Volksmenge, die sich vielleicht noch unsicher ist. Und wo in diesen Leuten finden wir uns manchmal wieder? Wo in diesen Leuten begegnen wir Jesus, wenn wir mit ihm unterwegs sind? Ich will es nochmal zum Abschluss kurz zusammenfassen, dass wir nochmal nachdenken, was da eigentlich passiert. Jesus kommt nach Jerusalem. Jesus kommt in die Stadt, die ihm zusteht. Er kommt als der König, der er sein darf. Aber er kommt eben auf einem Esel. Und es passt so, weil es erfüllt sich damit Gottes großer Heilsplan. Es erfüllt sich damit der Plan, den Gott vorgesehen hat. Der Friedefürst kommt auf dem Esel in diese Stadt. Der Friedefürst kommt als Diener. Der kommt nicht, um Krieg und Stress zu machen. Der kommt, um für die Leute zu sterben. Der kommt, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen eigentlich. Und darum passt es irgendwo, dass er auf dem Esel kommt und nicht auf dem Pferd. Die Menschen sind dabei, stellen sich ähnliche Fragen wie wir vielleicht. Warum macht er das so? Und trotzdem bemerken sie irgendwo, hey, das ist ein König. Trotzdem bemerken sie, das sind doch, was die Jünger da singen, die Lieder aus den Psalmen vom messianischen König, der uns angekündigt wurde. Das sind gleichzeitig auch die Lieder, die die Hirten schon gehört haben, als Jesus von den Engeln angekündigt wurde, als sie auf dem Feld standen, singen die Engel auch schon Hosianna, da kommt der Friedefürst. Und hier singen es die Jünger auch wieder und sagen, okay, hier vor diesem König singe und tanze ich, lege meinen Mantel in den Dreck, weil ich so eine Freude an ihm habe, weil ich so eine Begeisterung dafür habe, zu wissen, da kommt mein König und da geht mein König jetzt nach Jerusalem und das große Finale von Gottes Plan beginnt. Und ich finde, das ist was, was mich immer unglaublich froh macht, zu wissen hier, jetzt vor Ostern, es geht los. Das große Finale geht los und Gott verändert die Welt. Und ich will am Ende noch beten, dass wir das irgendwo auch im Alltag wieder erkennen können, wo Gott diese Welt verändert. Jesus, ich danke dir dafür, dass du vor 2000 Jahren nach Jerusalem gegangen bist, dass du diesen Weg auf dich genommen hast und dass wir heute noch von dir lernen können. Ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist für meine Sünde, dass meine Sünde weggenommen wird. Und ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist, dass du dadurch den Weg zu Gott freigemacht hast. Und ich will dich bitten, dass wir im Alltag immer mehr begreifen können, was es auch heißt, wie du warst, wie du auf dem Esel kamst, nicht auf dem Pferd, wie du wirklich kamst als Diener, wie du kamst mit deinen Jüngern und mit den Leuten gemeinsam unterwegs warst. Ich will dich bitten, dass du uns im Alltag zeigst, wie wir dir danach folgen können, wo irgendwo unser Esel ist, den wir vielleicht an dich abgeben müssen, wo aber auch unsere Mäntel sind, die wir vor dich hinlegen können. Und ich will dich auch bitten, dass du uns zeigst, wo wir manchmal vielleicht zu sehr Pharisäer sind, dass du auch da unsere Herzen veränderst. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du uns versprochen hast, dass du bei uns sein wirst. Und ich will dich bitten, geh du so auch mit uns in die kommende Zeit. Amen.